Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind die Themen.
Kommunale Zwillinge. Städte und Gemeinden errichten ihre virtuellen Repräsentanzen im Cyberspace. Softwaregesteuerte Firmen. Die Virtualisierung flexibilisiert die industrielle Produktion. Zögern und zaudern. Warum Unternehmen bei der Digitalisierung nicht vorankommen. Und das digitale Logbuch. 404.
Es fahren wieder Kamerawagen durch Deutschland, so ähnlich wie vor gut 10 Jahren, als Google das Land für seinen Street View-Dienst abfotografiert hatte. Allerdings wird diesmal nicht dagegen protestiert, wenn von Straßenzügen und Häusern Lichtbilder gemacht werden. Denn die Auftraggeber der umherziehenden Kameraautos sind den Anwohnern meist ziemlich gut vertraut. Es sind Kommunalverwaltungen, die einen digitalen Zwilling ihrer Gemeinde oder Stadt bauen wollen. Achim Killer, auch München, die bayerische Landeshauptstadt, errichtet gerade solch einen digitalen Zwilling. Wozu denn das?
Beispielsweise als Datenbasis für den gepflegten politischen Streit. In dem Fall kann man sich den digitalen Zwilling von München vorstellen wie ein 3D-Bild in einem Computerspiel, so mit Hofbräuhaus und Frauenkirche mit ihren beiden fast 100 Meter hohen Türmen. Und dazu gibt es ein ungeschriebenes Gesetz in München, welches da lautet, kein Hochhaus darf höher sein als die Türme der Frauenkirche. Eigentlich. Uneigentlich aber würde man angesichts der Münchner Mieten- und Immobilienpreise mit dem Hochhausbau dermaßen viel Geld machen können, muss es immer wieder welche probieren. Und die können künftig am digitalen Münchner Zwilling zeigen, wie sich ihr Bau denn so machen würde. Andere haben andere Probleme, Parkplatzprobleme etwa. Hannover baut auch gerade einen digitalen Zwilling. Über den soll man mal unter anderem freie Parkplätze finden und reservieren können. Im Landkreis Lippe und in Bremen, da sollen digitale Zwillinge simulieren, was alles überflutet wird, wenn es Hochwasser gibt. Und für ganz Deutschland baut derzeit das Bundesamt für Kartografie einen digitalen Zwilling. Das sind so die eingängigen Beispiele, an denen man sich das Konzept des digitalen Zwillings veranschaulichen kann. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus.
Und was gibt es denn noch?
Porsche will noch dieses Jahr zu allen neuen Fahrzeugen vom Typ Taycan einen digitalen Zwilling bauen. Es wäre aber nicht so ein schönes 3D-Modell, sondern da laufen ganz einfach Sensordaten aus den richtigen Autos konzentriert in der Stuttgarter Unternehmenszentrale auf. Und die gibt dann Bescheid, wenn Verschleißteile ausgewechselt werden müssen. Oder wenn man Päckchen kriegt mit der Post, da erfährt man im Web, wann es ins Zustellfahrzeug verladen wird und wann es ankommt. Es ist dann der digitale Zwilling, nicht von der Stadt, am Haus oder am Auto, sondern von der Transportkette. Ist nicht ganz so anschaulich, ja, aber nützlich. Und die allermeisten Zwillinge, die kriegt man gar nicht zu Gesicht, weil die von Unternehmen erstellt werden, um ihre Produkte, ihre Prozesse und ihre Fabriken digital zu verdoppeln.
Ja, und das nennt sich dann Software-Defined Manufacturing, ein Konzept, auf das derzeit die meisten Automatisierungstechnikerinnen und Techniker setzen. Maschinen und Anlagen sollen auf ständig wechselnde Anforderungen reagieren können und Software lässt sich halt einfacher ändern als Hardware. Digitale Zwillinge spielen dabei, wie gesagt, die zentrale Rolle.
Der digitale Zwilling wird vor allem dafür eingesetzt werden, um Vorhersagen zu treffen. Wenn genügend Rechenleistung zur Verfügung steht, kann in jedem Gerät simuliert werden, was in den nächsten Minuten, Stunden oder Tagen passiert. Dem Nutzer sagt der Zwilling dann, wenn du so weitermachst, du Dummerchen, dann läufst du in ein ganz bestimmtes Problem. Also digitale Zwillinge können einem dabei helfen, Fehler zu vermeiden und keine dummen Dinge zu tun.
Sagt Michael Greaves, der das Konzept des digitalen Zwillings entwickelt hat. Er ist emeritierter Professor für Innovation und Product Lifecycle Management am Florida Institute of Technology. In Greaves Konzept sammelt ein digitaler Zwilling alle Daten, die während des gesamten Lebenszyklus beispielsweise einer Maschine generiert werden, von der Konstruktion über den Betrieb bis hin zur Verschrottung.
Also digitaler Zwilling ist die Kombination aller Informationen, wir sagen ja immer gerne Modelle, aus dem Bereich des Engineering Dabei würden sehr, sehr viele Dokumente entstehen, beispielsweise maschinenbauliche Zeichnungen, elektrotechnische Zeichnungen, Software dazu. Und dann würde man diese Maschine aufstellen und dann würden wir sozusagen, während die Maschine betrieben wird, natürlich feststellen, wie viel Strom braucht die denn, wann steht die Maschine. Das wären alles Informationen, die im digitalen Zwilling drin sind.
So Professorin Birgit Vogelhäuser vom Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme der Technischen Universität München. Der digitale Zwilling besteht also aus den Konstruktions- und den Echtzeitdaten seines physischen Pendants und dessen Funktionsweise wird algorithmisch abgebildet. Dadurch kann der Zwilling für Testzwecke genutzt werden, ohne den produktiven Betrieb stören oder eine weitere, echte Maschine vorhalten zu müssen. Neue Software kann auf dem digitalen Zwilling getestet werden, Simulationen können auf ihm ablaufen. Darüber hinaus überwacht der digitale Zwilling das Original und greift bei Bedarf auch ein. Die meisten Zukunftsvisionen der Industriestrategen drehen sich um ihn. Software werde auch in der Fabrik immer wichtiger, so die gängige Einschätzung. Und deshalb wachse dem rein softwarebasierten Zwilling eine Schlüsselfunktion zu. Erweiterung, Veränderung oder Umstellung der Produktion werden so zu reinen Softwarefragen. Das könne man sich vorstellen wie bei einem Smartphone, sagt Birgit Vogelhäuser.
Ich kann auch nachträglich noch neue Funktionen hinzufügen. Das ist ja so ähnlich, wie wenn Sie versuchen, noch eine Zusatzfunktion über eine App zu bekommen. So will man in Zukunft prinzipiell diese Funktion schon beim Ausliefern haben und sie dann eben wecken.
Der digitale Zwilling für die Fabrik, die durch Software definiert wird. Hört sich gut an, Achim. Software statt Hardware, dann geht alles schneller und Unternehmen werden flexibler. Aber was ist denn nun mit der Hardware? Ohne die geht ja schließlich auch nichts.
Zweifelsohne, wenn man Handy ohne Kamera hat, dann nützt einem auch die schönste Kamera-App nichts. Oder wenn man schnell mal eine Datei speichern will, hat aber bloß ein altes Magnetband. Das ist auch blöd. Also kann man nicht wegdiskutieren. Man kann höchstens drüber hinwegsehen oder informationstechnisch gesprochen davon abstrahieren. Aber mit ein bisschen Software lässt sich ein Bandroboter so flexibel nutzen wie eine Festplatte. Man spricht davon Software-Defined Storage. Also was für Hardware wirklich da steht, das interessiert einen nicht so sehr. Entscheidend ist, was die Software draus macht. Das ist ein Megatrend in der gesamten IT. Es gibt mittlerweile sogar ganze Software-Defined Data Center und eben auch Software-Defined Manufacturing. Man spricht mittlerweile von SDX, Software Defined Everything. Völlig unironisch. Dabei geht es immer um in Software realisierte Schnittstellen. Hardware braucht man natürlich auch. Was für eine ist nicht ganz so wichtig. Leistungsfähig muss sie halt sein. Sie muss mehr verarbeiten als sonst, weil zu der eigentlichen Anwendungssoftware noch die kommt, die die Schnittstellen realisiert. Aber wenn es klappt, kann man fantastische Dinge machen.
Was denn zum Beispiel?
Nehmen wir digitale Zwillinge, sagen wir mal, beim Flugzeughersteller. Der hat natürlich jede Menge Lieferanten für Triebwerke, Tragflächen, Fahrgestelle. Und diese Module verbaut er dann zu einem Flugzeug. Wenn die Lieferanten jetzt noch digitale Zwillinge dieser Module mitliefern würden, dann könnte der Flugzeugbauer die vielen kleinen Zwillinge zum großen kombinieren. Und mit dem könnte dann der Endabnehmer, das Luftfahrtunternehmen, die Flüge überwachen. Also ob die Tragflächen vereisen, wie lange das Kerosin noch reicht und welches Gewicht beim Landen aufs Fahrgestell drückt. Also der Endabnehmer bekäme dann nicht nur den Flieger, sondern zusätzlich und gesondert dessen gesamte Intelligenz, um sie auch außerhalb der Maschine einsetzen zu können.
Stimmt, das klingt gut, aber bezeichnenderweise haben Sie jetzt nur im Konjunktiv gesprochen.
Naja, die digitalen Zwillinge, die können halt nicht so recht miteinander. Um ihr Potenzial richtig entfalten zu können, müssen sie frei beweglich sein. Horizontal und vertikal, also innerhalb einer Branche und entlang einer Lieferkette, sind sie aber nicht. Die Softwarewerkzeuge, womit man digitale Zwillinge bauen kann, die stammen etwa von SAP, Oracle und IBM. Und die bemühen sich schon seit den Urzeiten der Computerei, inkompatible Software zu schreiben, um ihre Kunden zu binden. Und da kommen dann eben auch inkompatible Zwillinge bei raus. Es gibt zwar Tools, womit man die Zwillinge quasi in Zusatzsoftware verpacken kann, aber ist doch alles recht umständlich. Und das ist generell das Problem von Software-Defined, was auch immer. Also es ist nicht abstrakt Software, die was definiert, sondern es sind konkrete, konkurrierende Softwarekonzerne, die ihre Kundschaft gerne anleihen.
Digitale Zwillinge und softwaredefinierte Produktion, darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Technologien wie das Software-Defined Manufacturing oder der digitale Zwilling stellen für viele Unternehmen natürlich nicht nur enorme Chancen dar, die es sofort zu ergreifen gilt. Im Gegenteil, viele kleinere und mittelständische Unternehmen sehen in der Digitalisierung und im Konzept der Industrie 4.0 erst einmal eine riesengroße Herausforderung. Im Auftrag der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften AKATECH haben das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO eine Studie zum Fortschritt der Digitalisierung in deutschen Unternehmen gemacht. Den Projektleiter Malte Volkwein habe ich gefragt, ob trotz der Herausforderungen bei der Digitalisierung alle Firmen mit am Start sind.
Ich würde sagen, es gibt wenig Unternehmen, die gar nicht mitmachen. Das war ein Bild, was sich über die ganze Studienerhebung durchgezogen hat. Die meisten Unternehmen sind schon dabei bei der Digitalisierung, gerade wenn es im produzierenden Bereich geht, auch bei Industrie 4.0. Das Tempo und auch die Weite, wie weit Unternehmen da schon fortgeschritten sind, ist allerdings sehr, sehr unterschiedlich. Da kann man grundsätzlich festhalten, je größer ein Unternehmen ist, desto weiter ist es typischerweise auch bei seinen Digitalisierungsbemühungen. Andersrum, je kleiner, das heißt je weniger Mitarbeitende ein Unternehmen hat, desto weiter fallen die Unternehmen zurück. Aber innerhalb dieser Gruppen gibt es natürlich nochmal differenzierte Bilder und es gibt auch in beiden Gruppen natürlich deutliche Ausreißer, sodass wir auch große Unternehmen befragt haben, die so gut wie noch gar nichts machen bei der Digitalisierung und andersrum auch viele kleine Unternehmen sehen, die schon sehr weit vorangeschritten sind.
Werfen wir mal einen Blick auf die Unternehmen, die bei der Digitalisierung oder bei Industrie 4.0 auch eher, ich sag mal, verhalten unterwegs sind. Was sind denn für die die Probleme oder die Umstände, die sie eher zurückhaltend machen?
Wir haben da in unserer Studie so eine typische Vorgehensweise gesehen, was erfolgreiche Unternehmen bei der Digitalisierung ausmacht. Und das ist zunächst einmal, dass diese Unternehmen den Einstieg in die Digitalisierung gefunden haben müssen. Und da steckt andererseits natürlich auch schon ein ganz großes Hemmnis bei den Unternehmen, die sich noch gar nicht oder nur wenig mit Digitalisierung beschäftigen. Also wir haben es genannt, einen fehlenden Startimpuls in das Thema der Digitalisierung überhaupt. Hängt viel damit zusammen, dass einige Unternehmen überhaupt keine formulierte Gesamtunternehmensstrategie haben. Das heißt, da ist überhaupt nicht klar, in welche Richtung diese Unternehmen in den nächsten 3 bis 5 Jahren gesamtwirtschaftlich vom Markt her gesehen streben wollen. Und entsprechend fällt es diesen Unternehmen auch sehr schwer, dort zu verorten, welche Relevanz das Thema Digitalisierung auch spielen sollte. Dann haben wir eine relativ große Gruppe von Unternehmen festgestellt, die Teil eines größeren Konzerns sind oder von Finanzinvestoren gehalten werden und dann natürlich eher die Finanzkennzahlen und die finanziellen Gewinne stark im Vordergrund stehen, weshalb der strategische Spielraum an sich eingeschränkt ist. Genauso auch für Unternehmen, die sehr weit hinten in der Zulieferkette stehen, das heißt kleinere Komponenten fertigen, die dann nur Teil eines größeren Produkts am Ende sind. Auch die sind sehr weit von den eigentlichen Kundenbedürfnissen, also von den Endkunden entfernt und kriegen die Bedürfnisse der eigentlichen Kunden gar nicht so stark mit und deshalb auch nicht die Digitalisierungsbedürfnisse, was die produktseitige Digitalisierung angeht. Was man aber auch ganz klar sagen muss, in vielen Unternehmen fehlt es an der entsprechenden Affinität im Management, sich überhaupt mit dem Thema der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Da sind jetzt Geschäftsleitungen am Zuge, die so zwischen 50 bis 65 Jahren alt sind, das ganz typische Bild, die natürlich nicht zu der Gruppe der Digital Natives zählen, also eine ganz andere Art der Bildung noch mitbekommen haben, als sie dann studiert haben oder ihre Ausbildung gemacht haben, wo Digitalisierung noch gar keine oder eine ganz andere Rolle gespielt hat als heute. Und das sind so die typischen Hemmnisse, die wir festgestellt haben, die dazu führen, dass dieser Startimpuls, also das initiale Moment, sich überhaupt mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen, dass der komplett fehlt.
Hört sich zusammengefasst so an, als wenn man es auf 2 Punkte reduzieren könnte. Digitalisierung findet dann nicht statt, wenn entweder der Chef es nicht will oder die Kunden es nicht wollen.
Genau. Absolut. Und das kann man andererseits auch als Erfolgsfaktoren festhalten. Also je klarer die Erwartungshaltungen der eigenen Kunden sind, entweder der B2B-Kunden in der weiter vorne in der Zulieferkette oder auch der Verbraucher am Ende der B2C-Kunden, desto besser sind Unternehmen in der Regel auch digitalisiert. Und zum Zweiten, je digital affiner das Management, Geschäftsleitungen in den Unternehmen sind oder auch digitalisierungsaffine Führungskräfte in dem Unternehmen vorhanden sind, desto weiter sind auch diese Unternehmen bei dem Thema der Digitalisierung.
Sie haben ja eben auch davon berichtet, dass es eine Korrelation zwischen Unternehmensgröße und Fortschritte bei der Digitalisierung gibt. Gibt es bei größeren Unternehmen mehr Erfolgsdruck oder mehr tatsächlichen Erfolg, wenn Digitalisierung durchgeführt wird? Das heißt, sehen die bessere Ergebnisse, wenn sie tatsächlich digitalisieren und machen es deswegen auch mehr?
Ja, definitiv. Also ich würde da zwei große Gruppen an Begründungen unterscheiden. Zum einen verfügen größere Unternehmen in der Regel über die besseren Rahmenbedingungen. Einerseits, was die personellen Ressourcen angeht, das heißt, in größeren Unternehmen ist man viel eher dabei, ein ausgeprägtes Spezialistentum zu etablieren, die sich dann sehr in der Tiefe mit digitalen Fragestellungen auseinandersetzen kann, was in kleineren Unternehmen so gut wie gar nicht der Fall ist, weil Leute immer verschiedene Funktionen einnehmen müssen, weil es einfach nicht so viele Spezialisten gibt oder sich die Unternehmen diese Spezialisten gar nicht leisten können in der nur geringen Breite ihres Geschäfts. Andererseits sind Unternehmen in der Regel auch mit besseren finanziellen Ressourcen ausgestattet oder haben mehr finanzielle Möglichkeiten, auch etwas teurere Pilotprojekte in der Digitalisierung einfach mal anzustoßen, ohne dass direkt der wirtschaftliche Druck dahinter steht oder ohne dass direkt die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens gefährdet wäre, wenn so ein Projekt auch mal nicht die Ergebnisse bringt, die man sich vorher davon erwartet hat. Also einerseits die besseren finanziellen und personellen Rahmenbedingungen im Sinne von Ressourcen. Andererseits kann man aber auch feststellen, dass kleine Unternehmen deutlich davon gehemmt sind, dass es aktuell noch zu wenige Digitalisierungsstandards gibt. Also was wir früher aus den letzten Dekaden kennen, aus den Standard TCP-IP-Protokollen beispielsweise im Computerbereich, was sich da weitgehend durchgesetzt hat, sowas gibt es im Bereich der Digitalisierung noch kaum, beziehungsweise es gibt mehr branchenspezifische Standards, die aber dann auch keine durchgängige Anwendung finden. Das heißt, Unternehmen sind gezwungen, entweder viele verschiedene Schnittstellen, Datenformate, Standards gleichzeitig bedienen zu müssen, um wirklich durchgängig digital zu sein, oder sie müssen sogar ihre eigenen Standardschnittstellen etablieren, um da zu einem eigenen Standard zu kommen. Das ist was großen Unternehmen sehr viel leichter fällt als den kleinen, weil die gar nicht wiederum über die finanziellen Rahmenbedingungen verfügen, um so viele Schnittstellen, so viele Datenformate, wie es eigentlich bräuchte, gleichzeitig bedienen zu können.
Welche potenziellen Gefahren stecken denn insbesondere für kleinere Unternehmen da drin, wenn sie bei der Digitalisierung jetzt zu zögerlich sind?
Es sind natürlich zwei Themen, die da vor allem im Vordergrund stehen. Erstens, dass sie komplett den Anschluss verlieren und dass sie für bestimmte Kunden, vor allem im B2B-Bereich, überhaupt nicht mehr als Geschäftspartner in Frage kommen. Wir sehen das sehr stark aktuell in der Automobilindustrie, wo schon weitgehend die digitalen Schnittstellen etabliert sind und die großen OEMs nur noch mit solchen Zulieferern zusammenarbeiten, die entsprechend bereit sind, sich digital auch mit diesen größeren Kundenunternehmen zu verbinden, um beispielsweise Aufträge automatisiert in das ERP-System auch der kleineren Zulieferer einzulasten. Unternehmen, die das nicht bedienen wollen oder können, die kommen als Partner überhaupt nicht mehr in Frage. Entsprechend fällt da das Geschäft auch weg. Andererseits laufen Unternehmen natürlich auch Gefahr, jetzt insoweit den Anschluss an die Digitalisierung zu verlieren, als dass sie noch vorne mit dabei sein könnten, auch branchenspezifische Standards selber mitzugestalten. Das heißt, ihre eigenen Anforderungen da reinzugeben und das positiv mitzuprägen, so wie es für sie auch am besten ausgestaltet sein sollte. Das heißt, da kommen wir von zwei Richtungen, wo einfach die Gefahren sehr deutlich sind, speziell für kleinere Unternehmen, wenn sie zu zögerlich an das Thema der Digitalisierung rangehen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, und das steht dem ganzen Thema immer entgegen, dass Digitalisierung einen enormen finanziellen Invest bedeutet. Und das ist speziell für kleinere Unternehmen nicht ohne Risiko, weil die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, wie größere Unternehmen auch stark in die Breite der Digitalisierung zu gehen, viele verschiedene Projekte oder Technologien mal eher unverbindlich auszuprobieren, sondern sich natürlich stark fokussieren müssen. Und da ist immer die spannende Frage, was sind die Bereiche, die Geschäftsbereiche, in denen speziell kleinere Unternehmen sich digitalisieren sollten? Wo muss da der Fokus liegen? Und was sind andere Bereiche, wo sie bewusst auch einen nicht digitalen Weg einschlagen müssen, weil sie sich Digitalisierung in der Breite sogar nicht leisten können?
Was können denn insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen ja gegen diese Schwierigkeiten unternehmen? Gibt es konkret auch Hilfsangebote bzw. gute Ratschläge, die man diesen Unternehmen geben kann, damit sie schneller vorankommen?
Definitiv. Wir empfehlen da ganz klar, nicht nur, aber auch den kleineren Unternehmen in Netzwerken zu denken. Und da gibt es hinreichende Unterstützungsangebote schon heute durch Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretungen, aber auch die großen Arbeitgebervertretungen, verschiedene Branchenverbände, Interessenverbände, die alle ein sehr niederschwelliges, sehr gutes Angebot heute schon etabliert haben, um Unternehmen einen möglichst schnellen, risikoarmen Einstieg in die Digitalisierung zu ermöglichen. Das zum einen. Zum anderen ermöglichen diese übergeordneten Verbände und Interessenvertretungen den Unternehmen aber auch, dass die Interessen gebündelt klargemacht werden können. Sprich, dass nicht jedes kleine Unternehmen sich mit neuen Standardschnittstellen auseinandersetzen muss, sondern dort werden dann Arbeitskreise etabliert, wo diese Unternehmen zusammenarbeiten können und eben ihr Netzwerk insgesamt nutzen können und damit auch in viel größerer Zahl auftreten und damit nicht in jedem kleinen Unternehmen Spezialisten für jede Fragestellung eingestellt werden müssen, sondern das Ganze übergeordnet geschehen kann und die Unternehmen da auch voneinander profitieren können.
Wie kommt die Digitalisierung in Deutschlands Unternehmen voran? Darüber sprach ich mit Malte Volkwein vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 29767.
Wo bist du denn?
Na da, wo ich immer bin, wenn du mal anrufst.
Hey, ich rufe ja selten an bei dir. Meistens rufst du ja an. Jetzt zum Beispiel.
Ich rufe ja immer um diese Zeit an und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst.
Sorgen? Ich um dich?
Und dass du dann mich anrufst mitten in der Sitzung.
Du hattest eine Sitzung und die ist jetzt zu Ende?
Eigentlich nie. Ich hatte nicht. Ich habe.
Mit wem?
Mit mir. Allein, verstehst du?
Verstehe nicht.
Ich sagte doch immer, wenn du anrufst, sitze ich hier.
Ach da, hätte ich ja selber nachgucken können.
Wo denn, wie denn? Hast du hier etwa eine Kamera?
Ich doch nicht. Aber weißt du nicht, von deinem digitalen Zwilling.
Du hast von mir?
Von deiner Wohnung, Zwilling. Von deinen Möbeln, vom Inhalt deines Kühlschranks. Alles digitale Zwillinge-Knacki. Was glaubst du, warum ich schon immer neben dem Telefon sitze, bevor du anrufst?
Und warum sitze ich immer da, wo ich jetzt gerade sitze, wenn du anrufst, Dicker? Hast dir doch eine Kamera installiert. Sag's, wo ist sie? Hinterm Spiegel, im Duschkopf?
Nirgendwo. Mir reicht ein Avatar, die Metadaten, wann du was wo eingekauft hast, was du machst. Die Berechnung, wann du Hunger oder Durst kriegen wirst und den Kühlschrank aufmachen würdest.
Und was soll das Ganze?
Wenn der Algorithmus weiß, was du rausgenommen hast, ist die Berechnung, wann du da sitzt, wo du gerade sitzt, kein Problem.
Und warum musst du wissen, wann ich hier sitze?
Damit ich weiß, wann ich dich anrufen kann.
Ich bring dich um.
Wenn du das machst, sitzt du ganz schnell wieder woanders, Knacki, und länger. Und mit deinem Problem musst du dir alleine helfen.
Woher weißt du, dass ich ein Problem hab?
Sag deine Zwillingswohnung. Error 404, Knacki. Null Papier in deiner Reichweite. Nicht mal eine Zeitung.
Ja, Papiermangel haben sie alle. 404 ist das Neue. Kein Bock.
Erst wollte ich dir ja was faxen, Knacki, aber...
Aber?
Error 404. No fax, no fun. Was vielleicht noch geht, ist die Wayback-Maschine.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
In Deutschland wird wieder mehr gesimst. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stangen.
Erstmals seit dem Jahr 2012 haben Bundesbürgerinnen und Bundesbürger wieder öfter SMS empfangen und gesendet. Der Bundesnetzagentur zufolge wurden im vergangenen Jahr 7,8 Milliarden SMS verschickt und damit 0,8 Milliarden mehr als 2020. Der Grund für die verstärkte SMS-Nutzung könnte unter anderem an der Zwei-Faktor-Authentifizierung vieler Dienste liegen.
Facebook und Instagram wurden in Russland als extremistisch verboten.
Ein Gericht in Moskau nahm einen entsprechenden Antrag der Generalstaatsanwaltschaft an. Facebook und Instagram sind in Russland bereits seit einiger Zeit blockiert. Der ebenfalls zum US-Konzern Meta gehörende Messenger-Dienst WhatsApp soll von dem Verbot nicht betroffen sein.
Die US-Justiz klagt 4 vermeintliche russische Hacker an.
Im Zusammenhang mit weltweiten Hackerangriffen zwischen 2012 und 2018 hat das US-Justizministerium 4 russische Staatsbürger angeklagt. Sie sollen sich unter anderem illegal Zugang zu Computern des Energiesektors verschafft haben, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Insgesamt seien in rund 135 Ländern hunderte Firmen und Organisationen Ziel der Angriffe gewesen.
Das Bundesamt für Justiz veröffentlicht das Anhörungsschreiben an Telegram.
Die deutschen Behörden wollen sich von dem Messenger-Dienst im Streit über die Anwendung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes nicht länger hinhalten lassen. Der offiziell in Dubai sitzende Betreiber war für die deutsche Justiz bislang nicht für den Empfang offizieller Schreiben erreichbar. Das Bundesamt für Justiz hat daher am Mittwoch 2 Anhörungsschreiben im Bundesanzeiger veröffentlicht. Darin heißt es, die Papiere gelten als zugestellt, wenn seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als 2 Wochen vergangen sind.
EncroChat-Daten sind vor Gericht als Beweismittel zulässig.
Die deutsche Justiz darf die Daten verschlüsselter Mobiltelefone des Providers EncroChat verwenden, solange es der Aufklärung schwerer Straftaten dient. Das haben die obersten Strafrichterinnen und Richter des Bundesgerichtshofs Anfang März grundsätzlich entschieden, wie gestern in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Ein Beweisverwertungsverbot bestehe unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt, hieß es. EncroChat wurde vor allem von Kriminellen genutzt. Der Dienst galt wegen seiner aufwendigen Verschlüsselung als nicht zu knacken.
Thailand verbietet Kryptowährungen als Zahlungsmittel.
Ab dem 1. April darf in dem ostasiatischen Staat nicht mehr mit Kryptowährungen und ähnlichen Digitalgeldern bezahlt werden. Das teilte die thailändische Finanzaufsichtsbehörde SEC mit. Begründet wird das Verbot mit Risiken für die Stabilität des Finanzsystems.
Ein Roboter kann durch Nachahmung eine Banane schälen.
Die meisten für Menschen einfachen Handhabungen sind für robotische Systeme häufig eine große Herausforderung. Ein Forschungsteam der Universität von Tokio hat einem 2-armigen Roboter durch maschinelles Lernen nun beigebracht, wie er eine Banane schälen kann, ohne sie zu beschädigen. Das Team fütterte das Dual-Action Deep Imitation Learning Modell mit mehr als 800 Minuten visueller Trainingsdaten. Darin ist ein Mensch zu sehen, der mehrere hundert Bananen schält. Mittlerweile schafft es der Roboter in 57% der Fälle, die Banane zerstörungsfrei von ihrer Schale zu befreien.
Sternzeit, 26. März. Die Erdstunde für die Umwelt und den Himmel. Heute Abend um 20.30 Uhr sollen für eine Stunde möglichst alle künstlichen Lichter ausgehen. So will es das Team der weltweiten Aktion Earth Hour, Erdstunde. Ziel ist, noch mehr Menschen auf die Umweltgefahren auf unserem Planeten aufmerksam zu machen. Was 2007 als lokale Aktion mit dem Abschalten der Beleuchtung der Hafenbrücke in Sydney begonnen hat, ist längst eine globale Bewegung für den Klimaschutz geworden und indirekt für dunklen Himmel. Um 8:30 abends Ortszeit sollen rund um den Globus die Lichter ausgehen. Viele Sehenswürdigkeiten, etwa der Eiffelturm in Paris, werden für 60 Minuten nicht angestrahlt. Auch Privatleute sollen mitmachen. Die Naturschutzorganisation WWF möchte mit der Earth Hour auf den Klimawandel aufmerksam machen und zu nachhaltigem Verhalten aufrufen. Vielleicht beschert die dunklere Erdstunde Himmelsfans einen besseren Blick in die Tiefen des Alls. Denn jedes Photon aus einer künstlichen Lichtquelle droht, die schwachen Lichtstrahlen von Sternen, Planeten, Nebeln und Galaxien zu überdecken. Insbesondere die sehr preiswerten LED-Lampen haben zu einer erheblichen Zunahme der Lichtverschmutzung geführt. Immer mehr Gärten und Hausfassaden werden nachts beleuchtet. Das ist Gift für Insekten und Vögel, schadet dem Klima und überstrahlt die Sterne. Eine Stunde Dunkelheit hilft nicht viel. Wer sich um einen dunklen Sternenhimmel und die heimische Tierwelt sorgt, sollte auch nach 9:30 nicht notwendige Außenbeleuchtung einfach ausgeschaltet lassen.
Ist Social Media ein ernstzunehmendes Medium für politische Debatten? Diese Frage steht gleich bei Streitkultur auf dem Programm, nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.